Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Rabe vom Donnerstag, dem 21. April 2016. Das sind die Themen von heute. Zwischen nahendem Krieg und geschlossener Grenze, mehr als 100.000 Vertriebene im Norden von Syrien eingeschlossen. Von wo kommen meine Kleider? Der Fashion Revolution Day will am Jahrestag des Kleiderfabrikeinsturzes von Rana Plaza ein Zeichen setzen. Und?
Bisher war es so, dass die Cannabis-Legalisierung dann zu Unrecht als linkes Thema abgetan wurde. Und es ist natürlich klar, eine linke Volksinitiative hat es in der Schweiz massiv schwieriger, an der Urne angenommen zu werden, als wenn das von Anfang an sehr breit abgestützt lanciert wird.
Berner Jungfreisinnige wollen Legalize die Initiative mitlancieren. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Wilma Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
Was längst vermutet, ist nun offiziell belegt. Die Pharmaindustrie kauft sich mit Geheimverträgen großflächig Einfluss an Schweizer Universitäten. Das zeigen Recherchen der Rundschau. Die Rundschau hat aufgrund des Öffentlichkeitsgesetzes Einsicht in vertrauliche Verträge erlangt und diese haben es in sich. Sei es der Pharma-Lobbyverband Interpharma, Roche, Novartis oder Merck Serono, sie alle sichern sich ihren Einfluss mit sogenanntem Lehrstuhlsponsoring und bezahlen dafür zwischen 450.000 Franken jährlich bis zu 12 Millionen über 25 Jahre. Besonders weit geht der Vertrag zwischen der ETH Lausanne und dem deutschen Pharmakonzern Merck Serono. Merck Serono bezahlt der ETH 3 Lehrstühle, dafür aber müssen die Professoren dem Konzern ihre Forschungsresultate alle 3 Monate vorlegen. Ist Merck Serono nicht einverstanden, kann der Pharmakonzern sogenannte akzeptable Änderungen an der Publikation verlangen. Eigentlich verlangt die Schweizer Verfassung, dass universitäre Lehre und Forschung unabhängig sind. 24 Wochen bezahlter Elternurlaub, das fordert die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF. Mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Elternzeit will sie die Erwerbstätigkeit der Frauen fördern und Rollenstereotype durchbrechen. Ein Teil dieser Elternzeit soll verbindlich auch für Väter reserviert sein. Die Kommission für Frauenfragen sieht darin eine sinnvolle Investition in die Zukunft und für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern steht die Politik in der Schweiz diesem Anliegen noch sehr skeptisch gegenüber. Zuletzt hatte sich im Januar die Nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit gegen einen bezahlten Vaterschaftsurlaub ausgesprochen. Was längst offensichtlich, bestätigt die EU-Kommission nun offiziell. Die Türkei hält sich nicht an die Genfer Flüchtlingskonvention. Obwohl die Kommission im Vorfeld des heutigen Treffens die Fortschritte herausstrich bei der Umsetzung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei, bleibt die Tatsache, dass die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht erfüllt. Syrische Flüchtlinge sind in der Türkei laut EU-Kommission sicher. Unklar aber ist, ob das auch bei Flüchtlingen aus anderen Ländern der Fall ist, zum Beispiel Afghanistan oder Irak. Was wiederum bedeutet, dass die EU das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei eigentlich nicht umsetzen dürfte. Ziel der EU ist, Flüchtlinge von Griechenland zurück in die Türkei zu schaffen. Im Gegenzug will sie den TürkInnen unter anderem Visafreiheit gewähren. Und noch zum Wetter. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Heute noch ist es sonnig und warm bei bis zu 20 Grad. Morgen Freitag und Samstag wird es herbstlich stark bewölkt und Regen bei höchstens 14 Grad. Sonntag und Anfangs Woche meldet sich der Winter zurück. Es ist wechselnd bewölkt bei Temperaturen am Tag bei 6, in der Nacht um 1 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Letzte Woche kam es erneut zu schweren Kämpfen zwischen dem IS und kurdischen Kämpfern im Norden von Syrien. 35'000 Personen sind vor diesen Kämpfen geflohen in Richtung Norden an die türkisch-syrische Grenze. Doch diese ist geschlossen. Nur schwerstkranke SyrerInnen und einige humanitäre Mitarbeitende mit Sondergenehmigungen werden durchgelassen. Nun sitzen rund 100'000 Personen fest. Médecins Sans Frontières, MSF, die in dieser Region eine Klinik betreiben, sind extrem besorgt über diese Situation, so Sam Taylor, der von Jordanien aus die Aktivitäten des internationalen Ärzteteams in Syrien koordiniert. Ich konnte kurz mit ihm telefonieren.
What we're particularly concerned about at the moment is the fact that there is increased fighting in Aleppo Governorate.
Was uns beunruhigt, ist, dass die schweren Kämpfe im Nordosten von Syrien bei Aleppo stark zugenommen haben, besonders im Distrikt Assas. Dies zwang rund 35'000 Menschen zur Flucht. Diese Personen waren bereits in vertriebenen Camps oder in nahen Dörfern. Doch die Kämpfe sind nur noch wenige Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Da die Grenze zur Türkei geschlossen ist, sind aktuell rund 100'000 Personen eingeschlossen zwischen den Frontlinien des IS und den kurdischen Kämpfen.
With the borders of Turkey mostly closed and they're trapped between Kurdish fighters.
Die Kampfhandlungen sind derzeit nur 7 Kilometer von der MSF-Klinik in Assas entfernt. Die meisten anderen medizinischen Einrichtungen in der Region sind geschlossen. Das Personal ist geflohen. Das Krankenhaus von MSF im Norden von Assas ist noch in Betrieb, doch MSF verfügt dort nur über 52 Betten. In der vergangenen Woche kamen aber rund 700 Patienten und Patientinnen in die Notaufnahme. In der Klinik kamen zudem seit dem 10. April 8 Kinder zur Welt. Die Klinik ist also dringend benötigt. Doch wie lange das internationale Team von Ärztinnen und Ärzten noch weiterarbeiten kann, ist unklar, so Sam Taylor von Médecins Sans Frontières.
At the moment the fighting is several kilometers away from the MSF structure.
Die Kämpfe sind einige Kilometer von der Klinik von Médecins Sans Frontières entfernt. Sollten die Kampfhandlungen zu nahe kommen, müssten wir die Klinik evakuieren. Unsere Teams arbeiten unter unvorstellbar schwierigen Bedingungen und müssen sich auf lebensrettende Eingriffe konzentrieren. Es ist eine sehr schwierige Situation, doch wir werden weiterarbeiten, solange wir können.
MSF hat die kriegsführenden Parteien erneut dazu aufgefordert, zivile Strukturen und Gesundheitseinrichtungen zu respektieren. Aber in diesem Krieg kam es immer wieder zu vorsätzlichen Angriffen auf Zivilisten. Deshalb sorgt sich MSF sehr um den Schutz der Bevölkerung, wenn die Frontlinien nun immer näher rücken. Médecins Sans Frontières gibt als klar humanitäre Organisation kaum politische Statements ab. Doch zwischen der Lage im Norden Syriens und den Prioritäten der EU sieht Sam Taylor einen unmenschlichen Widerspruch.
We're very concerned about the fact that this population cannot find refuge, cannot flee the violence, but at the same time.
Wir sind sehr beunruhigt, dass die Menschen keine Zuflucht finden können, weil die Grenzen zur Türkei geschlossen sind. Wir verstehen die türkische Haltung, denn die Türkei hat bereits 3 Millionen Syrer und Syrerinnen aufgenommen. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass die Menschen in die Türkei gelangen können. Gleichzeitig finden wir es sehr heuchlerisch, dass sich die EU auf die Rückführung syrischer Geflüchteter in die Türkei konzentriert und nicht auf den Schutz all jener, die an der türkischen syrischen Grenze festsitzen.
Doing deals to push refugees back into Turkey and into Syria while this conflict is continuing in the way that it is.
Soweit Sam Taylor, Koordinator der Aktivitäten von Médecins Sans Frontières in Syrien.
Rabe Info.
Die FDP verkauft sich im Moment meist als harte Law-and-Order-Partei. Auch in Bezug auf die Legalisierung von Drogen hat sie sich in letzter Zeit deutlich zurückgehalten. Obwohl hinter dem F der FDP ja das Freisinnige steckt. Und freisinnig-liberal ist das Legalisierungsanliegen seit eh und je. Das sind denn auch die Gründe, welche die Berner Jungfreisinnigen dazu gebracht haben, sich der Lancierung einer neuen Legalize-Initiative anzuschließen. Gestern preschen sie mit einer entsprechenden Meldung vor. Vom Krieg gegen Drogen profitiert vor allem das organisierte Verbrechen. Nun soll der Staat profitieren. Und Bürger und Bürgerinnen sollen endlich selber frei entscheiden können, so die Argumente der Jungfreisinnigen. Das Problem: In der Vergangenheit haben meist konservative Kreise so massiv mobilisiert, dass sie jeden Legalisierungsversuch von weichen Drogen bremsen konnten. Die Jungfreisinnigen müssten also vor allem auf der bürgerlichen und rechten Seite viel Überzeugungsarbeit leisten. Dazu gehört auch ihre Mutterpartei, die FDP. Michael Spahr wollte deshalb vom Präsident der Berner Jungfreisinnigen, Thomas Berger, wissen, wird das ein schwieriges Unterfangen?
Also was man nie vergessen darf, ist, dass eigentlich die FDP Schweiz bei der letzten Initiative die Ja-Parole beschlossen hatte. Natürlich wurde das dann medial teilweise anders wahrgenommen, aber die Partei als solches sprach sich ganz klar für die Legalisierung aus. Was aus meiner Sicht auch sehr entscheidend ist, ist jeweils, wer ist der Absender einer Volksinitiative. Bisher war es so, dass die Cannabis-Legalisierung dann zu Unrecht als linkes Thema abgetan wurde. Und es ist natürlich klar, eine linke Volksinitiative hat es in der Schweiz massiv schwieriger, an der Urne angenommen zu werden, als wenn das von Anfang an sehr breit abgestützt lanciert wird und entsprechend auch die Komitees dann parteiübergreifend zusammengesetzt sind.
Der Kanton Bern hat im Moment einen freisinnigen Polizeidirektor. In 2 Jahren wird neu gewählt. Gut möglich, dass dann jemand nachrutscht von der gleichen Partei. Wäre das zum Beispiel die Person, die Sie packen würden, um das rechtsbürgerliche Lager von diesem Vorhaben zu überzeugen?
Also wir sind überzeugt, dass die FDP dann auch weiterhin in der Kantonsregierung vertreten wäre, mindestens mit einer Person. Und natürlich, das wäre dann unter anderem eine der Personen, die es für ein solches Anliegen zu gewinnen gilt. Aber es wären eigentlich generell die Exponenten des Berner Freisinns beziehungsweise generell die gesamte Partei, die wir dann zu überzeugen versuchen würden.
Haben Sie denn schon Gespräche geführt, jetzt zum Beispiel mit Hans-Jürg Käser oder dann eben Christian Wasserfallen, der ja genannt wird als allenfalls zukünftiger FDP-Regierungsrat?
Also ich denke, wer sich mit der Berner Politik befasst, weiß, das ist jetzt nicht gerade das präferierte Thema dieser zwei Herren, aber ich sehe da eigentlich gar kein Problem, dass wir auch in diesem Thema eine Lösung finden werden gemeinsam. Und sonst muss man auch sagen, es ist nicht nur dieser Regierungsrat, der dann entscheidet, was die FDP als Partei für eine Parole fasst. Es ist auch nicht das kantonale Gremium, das zum Schluss an der Urne den Ausschlag gibt. Das ist ganz klar ein nationales Thema. Und dort wissen wir, dass wir starke Befürworter haben, auch in der freisinnigen Fraktion.
Eine andere Gruppe, die auch noch überzeugt werden muss, wo das Thema umstritten ist und jetzt schon kontrovers diskutiert wird, sind die Bauern, die laut ihrer Aussage ein Potenzial in einer liberalisierten Cannabiswirtschaft haben könnten. Haben Sie dort konkrete Pläne, Kontakte?
Also das sind natürlich jetzt die Gespräche, die folgen werden und sicherlich auch die Gespräche, die, wenn dann wirklich eine Volksinitiative lanciert würde, entsprechend intensiviert werden müssten. Wir von unserer Seite sind einfach überzeugt. Cannabis wird heute bereits en masse konsumiert. Das heißt, es gibt heute bereits Produzenten, die diese Substanz herstellen. In der heutigen Zeit kann das nicht kontrolliert werden. Man hat aber eigentlich die Gewissheit, dass dort Finanzflüsse in mafiöse Gesellschaften sind. Und wir sind überzeugt, dass das ein riesiges Potenzial ist für die hiesige Landwirtschaft, dass es eine riesige Marktnische wäre, in die sich innovative Bauern hineinsetzen könnten, wenn sie dann eben, ja, wir haben heute schon etwas gewitzelt, wenn sie dann plötzlich Swiss Alpine Premium Hanf produzieren würden und entsprechend auch auf dem Markt absetzen könnten.
Thomas Berger von den Berner Jungfreisinnigen, wie sieht es denn genau bei der Umsetzung aus? Haben Sie dort auch eine konsequent liberale Haltung? Also Cannabis kann dann eines Tages mal einfach am Kiosk gekauft werden von jeder Mann und jeder Frau.
Also Sie sagen da ganz klar, muss das Rad eigentlich nicht neu erfunden werden. Wir sind überzeugt, wir haben als Gesellschaft beim Alkohol einen sehr guten Umgang gefunden, das heißt, wir haben ein Mindestalter, für uns ist unbestritten, das müsste für Cannabis auch gelten. Wir haben Regelungen, wo es verkauft werden darf, aber ja, das wäre dann konsequenterweise sogar ein Kiosk. Für uns ist aber auch klar, die Substanz soll besteuert werden, es soll möglich sein, dass der Staat dann entsprechende Einnahmen generiert, weil, was man nicht vergessen darf, die aktuelle Drogenpolitik verursacht gemäß einer aktuellen Studie allein beim Cannabiskonsum Kosten von jährlich 200 Millionen Franken zulasten von uns Steuerzahlern. Und wir sind überzeugt, eben da könnte man es oder müsste man es einfach analog anderer Substanzen, namentlich eben Alkohol, aber auch Tabak, könnte und müsste man das regeln.
Rabe Info.
Am Samstag ist in 60 Ländern auf der Erde Fashion Revolution Day. Das ist nicht etwa die Lancierung eines neuen Kleidermodelabels, sondern ein Gedenktag an das, was in der Kleiderindustrie schiefläuft. Genau vor 3 Jahren kam es nämlich in Bangladesch zu einer Katastrophe. Trotz vieler Warnungen im Vorfeld stürzte in der Hauptstadt Dhaka ein Fabrikgebäude ein. Das Rana Plaza-Gebäude begrub über 1000 Menschen unter sich, darunter viele Näher und Näherinnen in der Textilindustrie. Rana Plaza wurde zum Symbol für die schlechten Arbeitsbedingungen in der Textilbranche weltweit. Verschiedene entwicklungspolitische Organisationen haben deshalb auf der ganzen Welt diesen Fashion Revolution Day ausgerufen. So auch die Berner Regionalgruppe der Erklärung von Bern. Michael Spahr wollte von Mitorganisatorin Claudia Röder wissen, welche Fragen soll der Fashion Revolution Day bei den Konsumenten und Konsumentinnen auslösen?
Woher kommen unsere Kleider und wer hat unsere Kleider genäht? Und was sind auch die Werte, die wir diesen Kleidern und vor allem den Personen, die sie nähen, geben müssen? Also es geht vor allem um Transparenz.
Ihr organisiert einen Fashion Revolution Day in Bern. Es gibt Fashion Revolution Days auf der ganzen Welt, die an das Unglück von Rana Plaza erinnern. Was konkret passiert denn in Bern?
Wir in Bern möchten mit 2 Sachen aufmerksam machen. Einerseits haben wir eine kleine Aktion geplant, die findet um 2 Uhr auf dem Kornhausplatz statt. Andererseits haben wir kleine Rundgänge durch die Stadt, die von Konsum Global organisiert werden. Konsum Global engagiert sich vor allem für Jugendliche, dass dort ein Bewusstsein gefördert wird für faire Mode und was das heißt.
Das ist ein Tag, an dem ihr Aktion führt für bewusste Konsumenten und Konsumentinnen von Modeprodukten. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, den Unmut zu äußern, dass in der Textilbranche immer noch sehr viel im Argen liegt?
Von der Erklärung von Bern werden vor allem, eigentlich das Nachfragen wird vor allem gefördert. Das heißt, man kann wirklich aktiv bei der eigenen Lieblingsmarke nachfragen, wie sieht es bei euch aus, was sind eure Arbeitsbedingungen, gibt es bei euch Existenzlöhne? Wenn sie dann das vielleicht, wenn man ein bisschen ausweichend dann reagiert, nachfragen, was heißt dann ein Existenzlohn oder was passiert mit den Kleidern, die ihr dann nicht verkauft? Braucht ihr wirklich Sales und ja, wie werden sie auch produziert? Zum Beispiel, welche Pestizide werden für eure Baumwollproduktion verwendet etc.? Und natürlich auch, dass man vielleicht sich immer wieder bewusst wird, brauche ich wirklich neue Kleider? Habe ich nicht schon genug zu Hause? Und kann ich es nicht auch länger tragen oder besser kombinieren?
Es ist eine Tatsache, dass Kleider in Masse produziert werden, weil es eben auch sehr billig ist in Ländern wie Bangladesch oder auch in Ostasien, zum Beispiel in Kambodscha oder Vietnam, sehr, sehr billig zu produzieren. Nach dem Unglück von Rana Plaza in Bangladesch haben die großen Textilkonzerne versprochen, jetzt würde etwas unternommen, es würde an den Sicherheitsstandards gefeilt. Ist denn da nicht schon etwas Positives passiert seither?
Ja, auf jeden Fall ist sicher das Bewusstsein gefördert dafür, dass man eben auf in jedem Schritt dieser Textilkette eigentlich nachfragen muss und auch kritisch sein muss, wenn die großen Firmen sagen, man habe Vereinbarungen oder man werde das immer wieder kontrollieren. Da auf jeden Fall bei diesem Bewusstsein. Aber es ist leider immer noch so, dass die meisten Menschen, die in der Textilbranche arbeiten, das sind weltweit um die 60 Millionen Menschen, dass das zu wenig eigentlich auf ihr tägliches Leben eine Auswirkung hat. Also immer noch, heute ist es so, das hat die EVB ausgerechnet, von 29 Franken, die man für ein T-Shirt bezahlt, gehen rund 18 Rappen an die Näherinnen und Näher. Und das reicht bei weitem nicht, um eben um diese Existenzlöhne, die für Essen, Miete, Ausbildung, aber auch vielleicht auch für Gesundheit und Transport eigentlich ausgegeben werden müssen, dass das reicht.
Das sagt Claudia Röder von der Berner Regionalgruppe der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern. Alle Infos zum Fashion Revolution Day in Bern am Samstagnachmittag gibt es unter konsumglobal.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt es am Freitag wieder um 11 Uhr. Zum Nachhören gibt es das Info als Podcast unter www.rabe.ch. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spar und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bachmann. Ich wünsche euch weiterhin noch einen wunderschönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.